viel Spaß bei
Voll verpixelt
mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Morgens-, Mittags- oder Abendsunterhaltung mit Felix Thorsten Vogel
und dem fantastischen Johannes Repp.
Jetzt muss ich dir auch ein Adjektiv geben. Du bist auch fantastisch, Felix.
Das ist die 7. Episode von Verpixelt, wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Oder die 8.
Ich gucke jetzt simultan nochmal nach. Währenddessen kannst du mir aber sagen, was spielst du denn aktuell so?
Tatsächlich zuletzt gespielt, so aktiv, habe ich Cyberpunk 2077.
Schon wieder?
Schon wieder. Ich habe das ja ziemlich zeitnah zu Release direkt durchgespielt und habe jetzt nach ein paar Patches nochmal reingeguckt. Hab schon öfter mal wieder reingeguckt, um ein paar Nebenquests zu machen, nochmal ein Auto freizuschalten, ein bisschen rumzufahren und so, die Welt zu genießen, soweit es geht. Und das macht wirklich Spaß. Also die Storys und Nebenquests und so, das ist schon solide. Es hat immer noch Fehler. Eine meiner Lieblingswaffen wurde leider etwas genervt, was ich ein bisschen schade fand. Aber ich kann immer noch 40.000 Meter hoch springen. Das heißt, nichts bleibt von mir verborgen. Es ist wirklich so. Leute, Tipp, Okay. Kein Spoiler für Cyberpunk. Holt euch Beine, mit denen ihr quasi hoch springen könnt. Da lädt man quasi den Sprung auf und dann heps, geht's hoch und man kommt auf jedes Gebäude. Ihr müsst nie wieder in irgendeiner Mission nach irgendeinem Weg suchen, weil ihr immer komplett an allem vorbeigeht, direkt zum Ziel der Mission.
Alles klar, also, das klingt ein bisschen overpowered.
Es ist richtig game-breaking. Ich wette, ich habe auch viel, viel gutes Zeug verpasst. Aber es ist cool, wenn man als Sniper dann in der Stadt auf Gebäude oben drauf kann und so.
Indem man einfach drauf hüpft, total unauffällig.
Total unauffällig, wie viele Missionen ich so geschafft habe. Und es gibt, das ist das Lustigste, es gibt so einen Betäubungsraketenarm. Also es gibt einen Raketenarm mit Explosionen. Der schießt Sprengköpfe.
Okay.
Und du kannst da unterschiedliche Munition reinpacken, zum Beispiel Betäubungsmunition. Was passiert, wenn die Betäubungsmunition irgendwo auftrifft? Natürlich, sie explodiert mit genau derselben Animation. Also es kommt einfach eine riesige Explosion, aber der Gegner bekommt keinen Schaden, sondern sie werden nur betäubt oder so.
Und fallen dann um und schlafen, oder wie?
Exakt, das ist ein Insta-Kill quasi. Weil sobald sie betäubt sind, kannst du hingehen und plopp, den die mit deinem Gewehrkolben schlagen und dann...
Okay, das klingt komisch.
Ja, das ist, also, und das, dieses Betäubungsding, das ist es, was sie ein bisschen genervt haben. Was okay ist, weil das war overpowered. Man konnte teilweise irgendwelche Bosse damit ausschalten. Einfach einschläfern und dann eins ins Gesicht geben, wenn sie am Boden liegen.
Kannst du denn jetzt nach den ganzen Patches Cyberpunk mehr empfehlen als zu Release?
Nö. Ein bisschen besser ist es geworden, aber ich hab auch schon am Anfang gesagt, für die Story lohnt sich's. Für die Story macht es Spaß und für die ganzen Nebengeschichten und die Charaktere, die da spielen und erzählt werden. Aber ja, es hat eindeutige Mängel. Es ist kein GTA in einem Cyberpunk-Universum. Es ist einfach sehr story-driven. Es gibt nicht viel nebendran. Es gibt viele Nebenquests und so, aber man fühlt sich nie wirklich in dieser Welt zu Hause. Ist so mein Fazit irgendwie. Ich habe nie diesen einen Ort, die Wohnung, die ich eingerichtet habe, das Auto, was ich neu lackiert habe oder so, das gibt's alles nicht. Ich kann auch nicht an irgendeine Pachinko-Maschine und da dran spielen oder so. Zumindest, und wenn es sowas gibt, dann habe ich es noch nicht entdeckt, aber dann weist mich gerne darauf hin.
Das ist schade. Irgendwie Cyberpunk, ich meine, es war ja von Anfang an klar, dass sie ihrem Hype nicht gerecht werden können, aber dass das so floppt, ist eigentlich schon ziemlich bitter.
Es ist schade, aber da sind ja, ich glaube, nach wie vor weniger die Leute dran schuld, die es gemacht haben, sondern mehr die Leute kommandieren, die es gemacht haben.
Die Entscheidung treffen und sagen, das Ding muss zum Weihnachtsgeschäft raus, komme was wolle.
Ja,
das ist schade. Das hat schon einigen Spielen das Genick gebrochen.
Passiert. Ich habe trotzdem meinen Spaß. Und was hast du zuletzt gespielt?
Ja, ich habe ein Spiel gespielt, in der Welt fühlt man sich tatsächlich sehr wohl. Ich habe nämlich immer noch oder mal wieder For the King gespielt. Und in diesem Durchlauf sind wir einfach komplett overpowered. Also wir spielen es zu dritt. Und der eine ist quasi so ein Waldläufer, das ist ein rundenbasiertes Kampfsystem. Der kann die Gegner immer so zurücksetzen. Kann quasi ihren Zug, dass sie ihren Zug überspringen müssen.
Oh.
Währenddessen kann ich die Leute betäuben und ich kann die Leute verlangsamen, wodurch sie auch immer viel später drankommen. Das heißt, besonders wenn wir gegen einen Gegner kämpfen, gibt's zwei in der Party, die ganze Zeit die Gegner nur zurücksetzen können und dabei Schaden drücken können. Und die Gegner kommen einfach nicht dran. Und der dritte Typ, das ist unser Supporter, der versorgt uns die ganze Zeit mit Fokuspunkten, die wir ausgeben können, um unsere Würfelwürfe zu verbessern, um noch genauer zu treffen. Und ich muss nur einen Fokuspunkt ausgeben bei dem Bild, den ich gemacht habe. Und ich habe eine Trefferchance von 100%. Das ist so overpowered, das ist wunderbar.
Ah, sowas macht Spaß.
Also, For the King, wer sich noch nicht angeschaut hat, die Empfehlung steht immer noch. Es ist ein wunderbares Spiel, das sein Geld auf jeden Fall wert ist.
Ja, ich habe es mir inzwischen auch gekauft für Steam. Und danach habe ich rausgefunden, dass ich es bereits auf Epic habe. Offenbar da mal gratis bekommen. Tja, Leute, immer schön alle Game Launcher durchgucken, bevor ihr ein Spiel kauft. Aber es war zum Glück so stark reduziert, dass es nun wirklich nicht wehtut. Und ich bin auch froh, es nochmal zusätzlich auf Steam zu haben. Ihr spielt es über Steam?
Du spielst das, also ich besitze es über Epic und die anderen besitzen es über Steam.
Gut, und dann gibt's da keine Schranken.
Da gibt's keine Schranken, das finde ich super. Weil ein Kumpel von mir hat angefangen, For the King zu zocken. Also der hat sich das angeguckt, hat gedacht, das sieht cool aus, hat sich's gekauft und angefangen zu spielen. Und darauf bin ich überhaupt drauf aufmerksam geworden, dass es dieses Spiel gibt. Und hab mir das angeguckt und boah, das sieht mega geil aus. Und ja, wollen wir es zusammen zocken, holst dir. Und dann ist mir aufgefallen, hey, ich besitze das schon bei Epic. Das heißt, ich habe dieses Spiel ewig gehabt, aber es hat es komplett unter dem Radar, weil das halt wirklich so dieses wöchentliche, ich sammle mein kostenloses Spiel bei Epic ein, ohne es mir anzugucken war. Und bin halt erst viel später zu diesem Spiel gekommen. Und ich bin so dankbar. Dieses Spiel ist so geil.
Deswegen verstehe ich immer nicht die Leute, die sagen, ach, das Spiel gefällt mir nicht, was da gerade bei Epic ist, das hole ich mir nicht. Oder ich kenne das nicht, das hole ich mir nicht. Ich meine, es sind gerade Spiele, man kann sie sich doch mal mitnehmen. Und mir ist es schon oft so gegangen, dass ich dann irgendwann gedacht habe, dieses Spiel sieht cool aus. Warte, ich guck mal, ob ich es schon hab. Und dann war es manchmal sogar so.
Genau der Punkt. Genauso ist es bei mir auch. Ich muss mittlerweile wirklich ich habe mittlerweile eine so umfangreiche Epic-Bibliothek aus kostenlosen Spielen aufgebaut, dass ich wirklich gucken muss, ob ich das Spiel nicht schon besitze. Ich habe tatsächlich, in der Gruppe bist du ja auch drinne, ein paar Leute gehabt, die mich zum Civilization-Spielen überreden wollten. Und kurz bevor ich mich entschieden habe, okay, gut, das Spiel sieht geil aus, ich kauf's mir jetzt zum Vollpreis. Das ist ja, wie viel kostet das aktuell? 40, 50 Euro, wenn nicht sogar 60?
Das kann ich dir nicht sagen.
Also es ist auf jeden Fall nicht so billig, so ein 5-Euro-Spiel.
Ja.
Und genau an dem Tag kommt Epic auf die Idee, yo, moin, wir hauen jetzt Civilization kostenlos raus, gönnt euch.
Ja, ich glaube, da war es bei mir schon 1-2 Wochen zu spät, leider. Da hatte ich kurz davor gekauft. Aber ich bin ein großer Civilization-Fan, ich habe kein Problem damit, dem ein bisschen Geld zu geben. Was ich aber empfehlen kann für euch, wenn ihr diese ganze Flut von Plattformen nicht mögt, GOG Galaxy. Das ist quasi der Game Launcher, das Steam, das Epic Games von GOG, was CD Projekt Red macht, neben sowas wie Cyberpunk oder The Witcher. Und in diesem Launcher, in dem neuen, in der Version 2.0, kann man tatsächlich alle anderen Game Launcher integrieren. Man muss die trotzdem installiert haben und so, aber man hat dann einen Überblick in einem Programm hat man einen Überblick über alle Spiele, Spielzeiten, Errungenschaften und so weiter teilweise auch. Das ist wirklich praktisch.
Ist das eine App zum Runterladen oder ist das vom Browser?
Das ist ein ganz normales Programm, PC-Programm. Gibt sicherlich auch eine App.
Das ist echt geil. Das klingt wirklich cool. Vor allem, wenn man bei den ganzen Launchern auch irgendwann den Überblick verliert. Ich habe mal einen Artikel drüber geschrieben, so sinngemäß, dass man aktuell einfach viel zu wenig Zeit zum Zocken hat. Wofür brauchen wir die ganzen Games? Wann sollen wir die alle spielen?
Da Johannes, Games-Redakteur, will Spiele abschaffen.
Nee, das nicht, aber es ging quasi um den Pile of Shame. Sehr, sehr, sehr beliebtes Thema bei mir.
Okay, du weißt es. Ich will mich korrigieren. Johannes Repp, Games-Redakteur, will gute Spiele abschaffen, die er spielen will.
Ja, genau. Genau so. Felix Thorsten Vogel, Bildpraktikant.
Ja, so funktioniert das. So geht das.
Auf jeden Fall, den Satz muss ich ja noch zu Ende bringen. Als ich diesen Artikel über dieses Pile of Shame-Ding geschrieben habe, wollte ich einfach einleiten mit, yo, ich besitze so und so viele Games. Und um auf diesen Satz formulieren zu können, musste ich erstmal meine Spiele von den ganzen Launchern zusammenzählen.
Und genau dabei hilft GOG Galaxy 2.0.
Wie geht GOG Galaxy 2.0 damit um, wenn du auf Steam und auf Epic ein Spiel besitzt?
Dann wird's dir, glaube ich, zweimal angezeigt.
Ah, das ist natürlich wieder doof.
Ja, aber bestimmt gibt's irgendwie sowas wie eine Verbergen-Funktion, wo du dir dann verbergen kannst und so weiter. Aber Johannes, ich muss jetzt einfach fragen, was ist dieses Quiz?
Ach so, ja, das Quiz, was ich zur letzten Aufnahme eigentlich schon mitbringen wollte.
Dann haben wir es irgendwie vergessen, aber...
Genau, wir haben es vergessen.
Ich will jetzt endlich wissen, worum sich's da handelt, was da los ist.
Pass auf, ein Kollege von mir hat ein wundertolles Quiz verfasst. Das werden wir natürlich auch wieder unten in der Podcast-Beschreibung, so ist denn auf der Plattform, wo ihr sie hört, eine gibt, verlinken.
Sollte schon, ne? Oder Shownotes, also je nachdem. Ihr findet schon die Links.
Genau, der hat nämlich ein Quiz verfasst, in dem einfach Videospieltitel... oder also Videospielnamen auf Deutsch übersetzt wurden. Und du solltest quasi drauf kommen, um welches Spiel es sich handelt. Und da habe ich mir ein paar Begriffe mitgenommen. Und jetzt möchte ich mit dir ein kleines Spiel spielen.
Nun, ja.
Und auch mit den Zuhörern. Ich werde dir ein paar deutsche Begriffe präsentieren und du sagst mir, um welche englischen Spiele es sich dabei, also um welche Originaltitel es sich dabei handelt.
Ich muss den Originaltitel wissen.
Ja.
Okay.
Wir fangen mit was Einfachem an, der Bioshock.
Na, okay, gut, Bioshock, ja.
Okay, Prinzip verstanden, gehen wir direkt in ein neues Schwierigkeitslevel. Wildwechsel, neues Blatt.
Das müsste Animal Crossing sein, oder?
Animal Crossing New Leaf, genau. Ja. Ferner Schrei?
Far Cry.
Oh,
das läuft gut, Johannes. Lass uns aufhören.
Super Schlagbrüderschlägerei.
Super Smash Bros. Bros. Brawl.
Ich hatte noch eins, das klang richtig schön. Ach so, Handwerk des Bergwerks.
Oh, Minecraft?
Ja.
Wow.
Das läuft wunderbar.
Ich bin zu schnell, ich lasse den Zuschauern gar keine Zeit auch was. Jetzt warte ich mal ein bisschen.
Okay, dann solides Metallgetriebe 5, der Phantomschmerz.
Also ich weiß es natürlich schon, ich hoffe, ihr wisst es jetzt auch. Das ist natürlich Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain.
Alles klar. Und das letzte Ding, wir müssen ja nicht die komplette Strecke durchgehen. Das fand ich ist das klingt so wunderschön deutsch. Verlangen nach Geschwindigkeit. Rückzahlung.
Ganz ehrlich, ich finde, sie sollten Need for Speed genau darin umbenennen. Das Verlangen nach Geschwindigkeit. Aber ist dir aufgefallen, dass wirklich super, super wenig, mir fällt nicht mal einer ein, Spieltitel übersetzt werden?
Ja, weil man sieht halt, dass es absolut nicht gut klingt.
Ja, vor allen Dingen baut man sich ja damit auch so eine Trademark auf. Minecraft ist ja Minecraft, überall.
Genau, oder sowas wie Skyrim.
Ja.
Wenn du das übersetzen würdest, Himmelsrand, wahlweise auch Dachfenster.
Wobei ich da sagen muss, im Spiel wird's ja dann immer Himmelsrand genannt. Und ich war wirklich, okay, es ist peinlich, aber ich geb's zu, ich war wirklich verwirrt, woher kommt dieses Wort Skyrim? Ich habe Skyrim durchgespielt und danach ist mir erst aufgefallen, ach, Himmelsrand,
Skyrim. Ah, natürlich.
Ja, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das ist so eine Sache, ja, das Spiel heißt halt Skyrim. Ich habe nicht drüber nachgedacht, woher dieses Wort kommt.
Ich glaube, so ging es mir mit Minecraft. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das gespielt habe, hatte ich so den Wortschatz noch nicht im Englischen, bis mir irgendwann aufgefallen ist, es ist ein Spiel, wo man minen und craften kann.
Es ist faszinierend. Bis heute, bis du das gerade gesagt hast, ist mir das auch nicht ganz bewusst geworden.
Ja, es gibt auch von Cold Mirror, YouTube-Urgestein, so wundertolle Videos, wo sie auch Filmtitel oder Spieletitel ins Deutsche übersetzt. Das ist einfach herrlich, weil dann halt noch diese tollen Cartoons dazu sind.
Können wir nur empfehlen. Schlecht
super
übersetzte empfehlen. Filmtitel.
Ja, Cold Mirror kann man eigentlich immer empfehlen.
Ja, also das war ein sehr, sehr lustiges Spiel. Danke, dass das... du mich intelligent hast fühlen lassen.
Intelligent hast fühlen lassen, Bruder.
Naja, ich fühl mich jetzt auf jeden Fall motiviert, weiterzumachen. Aber das waren die Titel, ne? Was mich noch interessieren würde, du hast was in unseren Gruppenchat geschrieben von Spielen, die teurer werden?
Nicht Spiele, die teurer werden, sondern einige Fans, die jetzt Sony vor Gericht zerren wollen, weil Sony sich ein Monopol auf Keys aufgebaut hat über die letzten 2 Jahre. Ich weiß nicht, ob du das wusstest oder ob dir das aufgefallen ist, bei vielen Spielen, die PlayStation oder Sony, wo Sony die Lizenzen für hat, also für PlayStation 4 und PlayStation 5 die meisten, gibt es nur die Hardcopies. Also nicht die Hardcopies, aber die physische Version, wo du halt dann das dir irgendwie runterladen kannst, aber halt mit Box und so ein Gedöns. Aber der reine Key, wo du wirklich nur sagst, schick mir per Mail diesen Buchstaben, Kladderadatsch, ich gebe das ein und zieh mir das. Darauf hat Sony sich besonders in den USA ein Monopol aufgebaut und die dann in einigen Regionen für teilweise 175% des eigentlichen Preises verscheuert.
Und dann ist das sicher noch region locked, also du kannst das nicht überall einlösen, die Keys.
Genau, und dafür hat sich, da haben sich dann jetzt einige Fans zusammengetan und gesagt, nee, das ist ein Monopol, was Sony sich da aufgebaut hat. Wir gehen vor Gericht. Wir verklagen Sony. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Besonders, weil das Ding in den USA vor Gericht geht. Es könnte interessant werden, weil egal, wie es da drüben ausgeht, das heißt ja noch lange nichts für den deutschen Spielemarkt.
Ja.
Aber vielleicht kommt man da in Deutschland auch mal auf die eine oder andere Idee, weil in Deutschland gibt es ja für sowas das Kartellamt.
Aber mir ist das noch nicht krass aufgefallen. Also in Deutschland ist das noch nicht so, oder? Dass die Spiele so überteuert angeboten werden.
So überteuert wahrscheinlich nicht. Ich bin auch zu wenig PlayStation-Spieler, als dass ich die Preise von jedem PlayStation-Spiel wüsste. Es ist mir aber nicht aufgefallen. Ich glaube, das hätte auch einen Aufschrei gegeben, wenn die Key-Version teurer wäre als die physische Version, was ja bei manchen Spielen tatsächlich so ist.
Ja.
Aber wenn das flächendeckend immer so wäre, dann hätte es da einen deutlich größeren Aufschrei gegeben. Ich fand nur diese News so toll, dass Sony einfach mal wieder vor Gericht gezogen wird. Weil
ey, aber denkst du jetzt so während Corona, dass da Spiele-Keys ein einfach weiter verbreitet sind jetzt und die Retail-Copies dadurch einfach noch weiter zurückgehen, dass die Leute einfach sagen, ja, ich hocke jetzt zu Hause, der Laden hat eh nicht auf, wo ich es kaufen wollen würde, ich lade es mir jetzt einfach runter, ich kaufe es mir jetzt einfach online. Glaubst du, das hat diese Entwicklung im Markt bestärkt noch?
Würde ich so nicht sagen, weil die physische Kopie haben und nicht in den Laden gehen können, bestellen sie es einfach und kriegen dann das Paket in 2-3 Werktagen.
Ja, aber das ist es halt, manche Leute wollen sofort haben.
Ich glaube, der Teil der Leute, die eine physische Kopie haben wollen und der Leute, die sofort spielen wollen, hat keine sehr große keinen sehr großen Überschneidungsbereich. Ich glaube, es gibt die Leute, die nur das Spiel wollen, no matter what, ich will das jetzt sofort zocken, und dann eher so der Sammler, der sich sagt, okay, ich will lieber alles haben und dann vielleicht auch noch den Extrem, der sich einfach beides kauft, um der Erste zu sein und um alle Collectors-Items zu haben.
Weil ich bin nämlich exakt so in der Mitte. Auch bei Cyberpunk war es so, dass ich wirklich mit mir gehadert habe, ob ich es durchhalten werde, dass das Spiel quasi darauf zu warten, dass es per Post kommt, weil ich die physische Version wollte. Oder ob ich es mir direkt online vorbestelle.
Da bin ich eigentlich ganz, ganz gut geimpft mittlerweile. Das kann ich eigentlich super kontrollieren. Ich habe nämlich sehr lange.
Ist auch sinnlos. Natürlich ist es dumm.
Ja, natürlich. Nee, ich habe nämlich sehr lange immer nicht den besten PC gehabt und habe mir dann quasi sowieso immer nur alte Spiele gekauft. Das heißt, ich habe dann einfach immer gewartet, bis die neuen coolen Spiele, die mein PC eh nicht geschafft hätte, dann so lange schon raus sind, dass sie, wie jetzt The Witcher zum Beispiel, regelmäßig im Sale für 10 oder für 15 Euro über den Ladentisch gehen, ich mir einen Haufen Kohle spare und es mir halt dann kaufe, wenn ich zocken kann.
Also theoretisch ist das definitiv günstiger. Also natürlich ist es günstiger, wenn man jedes Spiel erst 2 Jahre nach dem Release kauft. Trotzdem mag ich es und für mich rechtfertigt das auch diesen Mehrpreis, wenn man es zu Release kauft bei manchen Spielen, oder zumindest kurz nach Release, dass man diesen Hype mitnimmt. Ich liebe es total, da kommen ganz viele neue, frische Videos raus, Guides und so weiter. Deine Lieblings-YouTuber spielen es vielleicht auch. Für mich ist das dann so ein Gesamtpaket. Und bei Spielen, wo das nicht so der Fall ist, wo ich schon weiß, ja okay, das ist so ein nischiger Titel, der kann ich mir auch ein halbes Jahr später kaufen. Und da würde auch der Preis jetzt nicht großartig schwanken sowieso. Da ist das okay. Aber bei so Spielen, die im Hype sind wie Cyberpunk, da will ich am liebsten schon 2 Tage vorher anfangen zu spielen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Andererseits läufst du da halt auch immer Gefahr, so ein Bugfest zu haben, wie Cyberpunk zum Beispiel jetzt war zu Release.
Generell bin ich auch ein sehr, sehr, sehr großer Gegner von Pre-Orders. Und ich bin ehrlich, ich räume manchen Spielefirmen, wie auch CD Projekt Red, wenn sie richtig abgeliefert haben, richtig gut abgeliefert haben, Vorschusslorbeeren ein. Dann zahle ich vielleicht auch mal den Pre-Order, weil ich sage, ey, ne, das ist es auf jeden Fall, das werde ich so auf jeden Fall spielen, ob es schlecht ist oder nicht, ich will diese Erfahrung für mich selbst machen und dann gebe ich denen auch den Pre-Order, aber wie jetzt mit Cyberpunk, haben sie einfach mein Vertrauen massiv verspielt dann auch.
Das war ja auch so das Hauptargument. Viele haben sich gesagt, okay, die Standardregel ist, ich mache keine Vorbestellungen. Aber komm, CD Projekt Red, die haben bei The Witcher so abgeliefert, das kann doch nichts Schlechtes sein. Und ja, dann kam halt die Klatsche, ne? Also
wobei ich wirklich sagen muss, ich bereue das keinen Moment, dass ich mir Cyberpunk für einen Vollpreis vorbestellt habe. Also ich bereue es bei dem Spiel wirklich nicht. Es hätte besser ausgehen können, aber an sich, ich hatte definitiv meinen Spaß damit. Und ich glaube, ich hätte es bis heute nicht gespielt, wenn ich es nicht gleich zu Release mit dem ganzen Hype und so durchgerockt hätte.
Das heißt, summa summarum würdest du nicht sagen, oder alles in allem würdest du jetzt nicht sagen, ich mache nie wieder Vorbestellungen, sondern ich mache keine Vorbestellungen, bis auf einige Ausnahmen.
Ja, ich finde, das ist sowieso mal blöd, in Extremen zu reden. Natürlich kann man sagen, nee, nie wieder Vorbestellung, aber bei manchen Spielen ist es einfach so, dass ich dann will. EA zum Beispiel hat da relativ wenig Vertrauen nur noch. Oft gibt es die Möglichkeit, Betas noch vorher mal anzuzocken, was ja die Demos heutzutage quasi sind. Und dann sieht man da schon oft, was da los ist. Ich bin auch großer Early Access Fan. Ich kaufe auch wirklich gerne mal halbfertige Spiele quasi, um den Entwicklungsprozess noch mit zu verfolgen. Bei einem Vollpreistitel wie Cyberpunk will ich das aber eigentlich nicht. Da will ich schon dann das Endprodukt.
Also bei Early Access, auf das Thema wollte ich auch noch zu sprechen kommen, jetzt wenn wir einmal dabei sind. Das ist ja schon, das hat ja auch schon was von Vorbestellung. Bloß da hast du halt schon was, womit du was machen kannst, womit du dillern kannst, womit du dich ausprobieren kannst.
Genau.
Und besonders bei so Indie-Games, wo ich ja sehr gerne unterwegs bin in der Ecke, ist es dann halt auch so, dass der Early Access, je nachdem wie der läuft, zumindest finanziell, auch über Leben und Tod bei manchen Projekten entscheiden kann. Und da kannst du dann auch sagen, ich hab's von Anfang an mit unterstützt.
Das ist echt toll und du beeinflusst ja oft auch die Entwicklung positiv. Im besten Fall positiv.
Das ist schön, wenn das so funktioniert. Und ich habe auch bisher bei allen Sachen, die ich im Early Access gekauft habe, es nicht bereut. Manchmal war ich sogar so überrascht, dass ich mir gedacht habe, warum ist dieses Spiel noch im Early Access? Das sieht besser aus als viele Spiele, die schon längst fertig sind.
Hast du mal ein Early Access Spiel gespielt, das dann tatsächlich nichts geworden ist? Wo dann, also das heißt ja nicht, dass es dir nicht gefallen hat oder so, aber wo es eingestellt wurde, bevor es richtig rauskam?
Also ich habe Spiele im Early Access gekauft, die jetzt nicht tot sind, aber die nicht mehr wachsen. Wo man sich denkt, okay, kommt da jetzt noch neuer Content? Es ist jetzt schon 2 Jahre her, wenn man auf der Webseite des Entwicklers guckt, ist der letzte Post von 2018 und sowas. Das ist dann immer schade, vor allem wenn die Projekte sehr vielversprechend waren. Aber ich bin da auch sehr selten in irgendwelchen Foren oder so unterwegs, dass ich jetzt wirklich mich richtig tief in diese Fangemeinde reingrabe, sondern ich kaufe ein Spiel, ich spiele es von Zeit zu Zeit. Ich lese auch immer die Patchnotes, wenn irgendwas Neues rauskommt. Und wenn was richtig Geiles rauskommt, spiele ich auch direkt an. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da auch komplett mit befasse und dann zum Beispiel sowas mir angucke, wie wo du Blog-Einträge hast oder sowas, wo dann auch so Sachen drinstehen wie, ja, keine Ahnung, der Entwickler ist jetzt krank, erstmal ein halbes Jahr, weil er irgendeine OP hat und deswegen macht er nichts. Sowas geht halt immer an mir vorbei. Das heißt, ich guck dann einfach nur von Zeit zu Zeit ins Spiel rein und hoffe, dass was Neues kommt.
Das ist doch auch gut. Da bist du in der Regel eigentlich immer positiv dann überrascht. Das ist doch schön.
In der Regel schon. Oder sie machen es halt so, dass sie quasi das Spiel einmal komplett auf links drehen und es tut dir einfach absolut nicht mehr gut. Es tut dir absolut nicht mehr gefallen. Ja. Das hatte ich auch schon. Wo dann das Spiel einfach nichts mehr mit dem zu tun hatte, wie es eigentlich mal war.
Oft hatte ich das bei Survival-Titeln, die am Anfang noch nicht alle Mechaniken implementiert hatten und dann irgendwann so komplex wurden, dass es eher eine Arbeit, wie sich nach Arbeit angefühlt hat, dieses irgendwie deine Basis zu bauen in diesem Spiel oder so. Das, was vorher quasi der Kern für mich war, war dann auf einmal das, was ich nebenbei machen musste, weil, ja, oh, Kälte, Hitze, Hunger, Durst, ich muss mich um alles kümmern und das ist noch nicht alles balanced. Und dann haben mir manche Spiele dann mitten in der Entwicklung weniger Spaß gemacht, aber meistens geht es ja dann nicht nur einem selbst so, sondern vielen und dann geht's wieder in eine positive Richtung.
Ja, aber ich habe auch schon Spiele erlebt, wo dann zum Beispiel die Grafik einmal komplett umgedreht wurde und danach einfach nur unfassbar grottig aussah.
Oh, da, so Nidhogg zu Nidhogg 2 mäßig.
Ja, genau so, genau diese Umstellung. Obwohl ich sagen muss, obwohl die Grafik von Nidhogg 2 ein absoluter Graus ist, ich finde die Männchen, die Character Models sehen unfassbar hässlich aus, würde ich Nidhogg 2 trotzdem lieber spielen als Nidhogg 1, weil es halt einfach mehr Möglichkeiten gibt, mehr Gegenstände, die du benutzen kannst.
Ja, ich find Nidhogg 1 immer noch ein bisschen besser, aber Nidhogg 2, rein von der Spielmechanik her, macht sehr viel Spaß.
Für die es nicht kennen, Nidhogg ist quasi ein sehr schnelles Spiel, was darauf basiert, dass sich zwei Männchen durch mehrere Screens kämpfen und versuchen, halt sich in die jeweilige gegnerische Basis zu kommen und quasi die komplette Map einzunehmen,
indem man
sich gegenseitig absticht.
Ist 2D, der linke Spieler muss an den rechten Bildschirmrand quasi, der rechte Spieler muss an den linken Bildschirm ran und man bekämpft sich und respawnt dadurch sehr oft.
Ja, ich habe mal auf der Gamescom vor einem Stand gestanden, da war der gute Herr Malta Nativ auf der Bühne und hat das Ganze moderiert, der war danach so heiser. Von wem war das der Stand? Das weiß ich gar nicht mehr. Omen, glaube ich? Ich glaube, das war der Stand von Omen, wenn dir das was sagt.
Omen PC?
Ja.
Also die
PC. Von HP, ja. Und da hatten die irgendwas verlost und da wurden zwei Leute auf die Bühne geholt und die sollten halt gegeneinander Nidhogg spielen. Und dieses Nidhogg-Match, wir standen da ungelogen 40 Minuten. Weil jedes Mal, wenn der eine kurz davor war zu gewinnen, hat der andere den Turbo aufgerissen und den bis zum anderen Map-Ende zurückgedrängt. Das und dann war es wieder umgekehrt. Ja. Das war so intens. Und da sind auch immer mehr Leute gekommen und da haben sich auch Leute gesammelt, weil da sind auch Leute vorbeigekommen und haben dann so in die Runde gefragt, hey, warum stehen denn hier so viele? Da spielen die doch mal Nidhogg. Ja, aber das Match geht schon seit einer halben Stunde. Was? Ja, das muss ich mal angucken. Und dann haben wir uns dieses Match da angeguckt und
das erinnert mich auch an das legendäre Match auf Rocket Beans TV. Simon Kretschmer gegen Etienne Gardet. Das hat auch eine ganze Weile gedauert. Also auf jeden Fall, das ist doch das Geile. Es kann innerhalb von einer Minute vorbei sein oder es dauert eine halbe Stunde. Das heißt, das Spiel ist relativ balanced und fair, könnte man sagen. Ich wollte noch kurz zu den Patch Notes und so weiter sagen, dass ich da definitiv auf der Seite bin, dass ich komplett, ich liebe es, mir alles durchzulesen, mir diese ganzen, was ist neu reingekommen, was wurde geändert, mir Devlogs anzugucken und so weiter. Also ich habe da wirklich viel Spaß dran.
Ich bin tatsächlich erst dazu übergegangen, die Patchnotes zu lesen, als ich eine Zeit lang sehr intensiv mit Kumpels LOL gespielt habe. Also League of Legends.
Ja, da ist das wichtig dann.
Genau, da ist es wichtig, weil du kommst jedes Mal ins Game rein und dann ist irgendwas neu. Und du denkst so, hä, was ist das? Oder hä, was macht das jetzt? Oder hä, was ist denn jetzt mit dem Champ los? Warum spielt er sich anders? Und da hab ich mir dann auch mal einen richtigen Einlauf von einem der Kumpels geholt. Er so, warum liest denn keiner die Patch-Notes? Da steht doch alles drin, wie so ein Professor so. Es steht doch alles auf der Folie. Warum fragt ihr ständig nach? Und da habe ich dann auch angefangen, ab und an in die Patch-Notes reinzugucken und hab Gefallen dran gefunden, weil du sitzt dann so da und denkst dir so, oh, das klingt geil, oh, das klingt geil, oh, das klingt geil, oh mein Gott, das klingt so cool, ich muss das sofort ausprobieren und will wissen, wie die es umgesetzt haben. Das ist schon so ein kleines Schmankerl.
Ja, und letztendlich ja das exakt, womit ich auf YouTube und Twitch, so ich sag mal in Anführungszeichen, groß geworden bin, Patchnotes von Star Citizen, ja. Also das war ja letztendlich auch nicht mehr als zu sagen, was kam diese Woche neu dazu, woran wurde gearbeitet, wann kommt das nächste Patch und so weiter. Wie wurden die Entscheidungen getroffen und so und ich mag sowas einfach. Ich informiere mich da sehr gerne und schaue mir da auch viele YouTube-Videos an. Aber Johannes, jetzt habe ich gerade Star Citizen angesprochen und wir haben hier noch ein Thema drauf, was ich unbedingt kurz anreißen möchte: Starfield. Kennst du Starfield? Weißt du, was das ist?
Bitte klär mich auf.
Das ist das nächste Bethesda-Game. Oder eines der nächsten Bethesda Games, es hat noch kein festes Release-Datum, was im Weltraum spielt und es ist ein reines Singleplayer-Rollenspiel, was erstmal cool ist. Und jetzt kommt's, natürlich auch Link unten zu Giga, wo ich diese Information her habe, haben sie eine Umfrage. Bethesda hat eine Umfrage in einem The Elder Scrolls Forum oder sogar gemacht.
Okay.
Und da gab es als Option von also die Spieler sollten bewerten, was ihnen in Spielen wichtig ist und nicht wichtig. Und als Option gab es da Customization oder Personalization von sowas wie Charakter und auch Raumschiffen. Na, da ist dann natürlich klar, es geht um Starfield, wenn man Raumschiffe und also das ist das einzige raumschiffmäßige Spiel, was Bethesda bekanntlich arbeitet. Ja, Starfield, Raumschiffe. Also wenn das jetzt ein Hinweis darauf ist, dass man irgendwie sein eigenes Raumschiff bauen kann in Starfield oder so, dann bin ich noch mehr gehypt.
Das wollte ich gerade sagen, weil Raumschiff-Customization kann ja auch sein, du darfst die Wand rot anmalen.
Mir reicht's, ja. Es ist okay.
Weil, also, so dieses standardmäßige, ja, du musst ewig grinden, um irgendeinen Skin zu holen, der marginal besser aussieht als der Standard-Skin, der aktuell auf den Wänden von deinem Raumschiff drauf ist, dann huckt's mich nicht. Wenn ich aber wie in Spore die Dinger sandkastenmäßig, Lego-mäßig aneinander klöppeln kann, finde ich das viel, viel geiler und würde mir das tatsächlich auch schon mal angucken, weil sonst,
Und große Städte soll es in Starfield geben und so weiter. Ich bin einfach gespannt. Wenn es wirklich wie ein Fallout, wie ein Skyrim ist, gute Quests und so weiter, und dann hast du noch ein bisschen Personalisierung und irgendwie das Gameplay macht noch halbwegs Spaß. Das wäre so ein Kandidat, wo ich sage, das pre-order ich, einfach weil ich am Anfang dabei sein will.
Ah, es ist ein Bethesda-Spiel.
Und ich würde noch warten auch, natürlich, erstmal ein bisschen was dazu angucken, weil ich, so, wenn ich nur nach dieser Einstellung gehen würde, dann hätte ich mir auch Fallout 76 vorgestellt. Aber da wurde dann angekündigt, das Multiplayer-Spiel und es gibt keine NPCs. Ja. Und so, dann wusste ich schon, okay, das ist eher nichts für mich. Dann habe ich die Closed Beta angeguckt und habe ich mich dagegen entschieden, das überhaupt zu kaufen. Und ich nehme an, so wird es auch bei Starfield sein, da wird es auch mal irgendwie einen Test geben oder wenigstens irgendwas und dann basierend darauf werde ich bestimmt auch hier im Podcast dann erzählen, werde ich es mir kaufen oder nicht.
Das klingt auf jeden Fall interessant, weil du bist ja sowieso so ein Weltraumboy und bei vielen Weltraumspielen unterwegs. Das heißt, wenn du auf dem Spiel so richtig hyped bist, dann ist das schon fast ein Qualitätssiegel.
Ich hoffe,
das Felix Vogel Qualitätssiegel für Weltraumspiele.
Für Weltraumspiele. Es gibt einfach auch mittlerweile eine ordentliche Menge an guten Weltraumgames. Das war lange Zeit leider nicht so. Wir hatten es ja auch eben mit Early Access Spielen. Hellion, ein Hardcore Weltraum Survival Game, das im Early Access war und es leider nicht rausgeschafft hat. Also das wurde irgendwann eingestellt, wurde dann auch auf Steam nicht mehr verkauft. Fand ich cool von den Entwicklern. Dann haben sie es nochmal eine Woche kostenlos gemacht, bevor sie es aus dem Store genommen haben. Und ja, da habe ich auch bis heute tatsächlich noch Spaß dran, wenn ich es dann mal spiele. Aber es ist halt nie fertiggestellt. Was ja schade ist. Trotzdem würde ich auch das fast schon empfehlen. Aber naja, man kommt halt nicht mehr so leicht dran jetzt.
Tja, vielleicht findet man da im Internet das ein oder andere Ding, wo man es runterladen kann.
Wenn ihr die Option habt, und mich hat's ziemlich viel gekostet, also Zeit gekostet und Aufwand, das so, dann spielt die Version 0.3. Das war meine liebste Version. Da sind noch ein paar Mechanics nicht drin, die dann später für mich das Spiel, vor allen Dingen im Singleplayer, und ich spiele es gerne im Singleplayer, nicht unspielbar gemacht haben, aber für mich die Freude so ein bisschen rausgenommen haben. Aber erwartet Bugs. Erwartet schlimme Game-Breaking-Bugs auch. Das ist leider der Fall. Das ist das, was man... Und es ist Hardcore. Es ist wirklich Hardcore. Es ist nicht leicht, da reinzufinden. Kann aber viel Spaß machen. Na gut, man baut eine Raumstation und fliegt mit Raumschiffen rum und lootet und so. Das ist ganz nett. Ja, und bald kommt auch für den PC... Days Gone.
Ja, finde ich absolut irrelevant tatsächlich.
Findest du?
Ja, ich weiß nicht. Days Gone ist so die Richtung von Zombie-Spiel, die mich absolut nicht interessiert, weil du hast mit The Walking Dead von Telltale zum Beispiel richtig coole Sachen gehabt, die da drin waren.
Aber das ist ja komplett Last of Us, was anderes.
Weil das so story-driven ist. Aber einfach nur die Zombie-Welt zu nehmen, um da irgendwie so ein Survival draus zu machen, das ist irgendwie so verbraucht, so ein bisschen langweilig, finde ich.
Ich sehe es eher wie ein Zombie-Spiel mit der Ubisoft-Formel. So Ubisoft-Open-World-mäßig find ich das. Und ich habe positive Kritiken gehört, so aus dem Bekanntenkreis, dass es durchaus eine Menge Spaß machen kann. Ich habe es mir aber auch angeguckt und für, ich muss sagen, es kommt nichts. Warum ich drüber sprechen will, ist, weil das ja für den PC kommt und zwar ohne Raytracing und DLSS.
Das heißt, ich habe dann ein Spiel, was mich sowieso nicht krass interessiert und ich kann es nicht in wundertoller, perfekter Grafik spielen.
Naja, ein bisschen mehr Optionen hast du schon auf dem PC. Du kannst die Auflösung ändern, Field of View und so weiter. Du hast eine höhere Framerate, was natürlich meiner Meinung nach eigentlich immer mit das Wichtigste ist.
Ja, und das ist schon, Framerate ist schon so ein entscheidender Faktor.
Also wenn man es noch nicht gespielt hat und ein bisschen Bock drauf hatte, dann ist jetzt die Zeit auf dem PC, das sich vielleicht dann doch mal anzugucken. Weil vielleicht... Ich fänd's cool, vielleicht gibt's auf dem PC dann noch Mods, dass irgendwie mehr Zombies kommen oder so. Ja, ich hoffe, da gibt's dann ein paar coole Mods für sie. Ach, komm. Ja, ich wollte's nur erwähnen für die Leute, die ein bisschen auf Zombies stehen, weil Zombies machen halt immer mal wieder Spaß, oder?
Definitiv. Also nur weil es mir nicht gefällt, heißt es ja nicht, dass es den Leuten nicht gefallen muss. Deswegen finde ich es auch cool, dass du es mitgebracht hast. Ich würde tatsächlich auch gerne dann mal ein paar dieser Mods, sollte es sie geben, sehen, weil ich kann mir vorstellen, dass das unfassbar witzig ist. Ein Kumpel von mir zum Beispiel hat ganz viele Mods auf Skyrim drauf geklatscht und der eine Mod sorgt zum Beispiel dafür, da kommt am Anfang noch so ein Drache, der auf dem Turm landet und irgendwie ist das so relativ am Anfang. Und das ist bei ihm kein Drache, das ist Thomas die Lokomotive.
Ah, Klassiker.
Tschut, tschut.
Das ist herrlich. Hast du irgendwie ein Spiel im Blick, was irgendwie demnächst kommt?
Humankind interessiert mich. Da habe ich auch am 18. vielleicht, bitte, lass es funktionieren, einen Anspieltermin.
Ist das nicht schon draußen?
Ja, aber das ist so das nächste Spiel, was mich interessiert.
Ah, okay, ja. Das mich auch, auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, was ich sonst so für Spiele habe, die noch nicht raus sind, mich interessieren, weil aktuell haben wir ja aufgrund von Corona auch so eine Spieleflaute, was die Releases angeht.
Finde ich gar nicht. Du hast doch gerade gesagt, Humankind auch noch kommt, also da kam raus. Das ist Civilization, nur ein bisschen anders. Mit ein paar anderen Spielmechaniken so drin. Und das finde ich sehr spannend und ich bin sehr gespannt, was du dann nach deinem potenziellen Anspieltermin berichtest.
Ja, ich habe aber auch noch ein Spiel mitgebracht, wo ich gar nicht mehr mal so sicher bin, ob es überhaupt ein Spiel ist. Denn für Nintendo wurde, ja, man könnte es schon fast eine Programmierumgebung nennen, angekündigt. Und zwar heißt das ganze Ding Spielestudio für die Switch. Und du hast dann quasi so eine Drag-and-Drop-Umgebung, wo du dein eigenes Spiel bauen kannst mit Operatoren und Bedingungen und hast du nicht gesehen. Und währenddessen sollst du halt die Grundsätze des Programmierens beigebracht kriegen.
Also so ein bisschen wie Labo.
Genau.
Nur rein digital.
Bei Labo hast du ja, bei Labo konntest du ja auch eigene Programme machen, genau. Eigene Projekte machen.
Oder,
ja,
oder so. Besserer Vergleich. Dreams?
Genau, auf Dreams. Auf Dreams wollte ich gerade hinaus. Dreams macht das, hat das ja auch gemacht. Oder es gibt noch ein anderes Spiel, das habe ich auf einer Messe damals gespielt, wo es ganz neu war. Und das kam 2009 raus, dieses Spiel. Das heißt Kodu Game Lab. Kennst du das?
Nein, das kenne ich nun wirklich nicht.
Das ist wunderbar. Du hast quasi so einen kleinen Roboter und sollst mit dem Rätsel lösen. Und zum Beispiel liegt da irgendwo auf der Map ein Apfel und du sollst quasi dem Roboter sagen, okay, fliege zu dem Apfel und iss den. Und dann musstest du wirklich so, wenn du ein Motorrad siehst, also Motorräder waren da so ein Mob, ja, ja, den du spawnen verstehe. Konntest. Wenn du ein Motorrad siehst, fahre von dem Motorrad weg. Wenn du einen Baum siehst, fahre zu dem Baum. Wenn du an den Baum stößt, dann iss den Baum oder sowas.
Ich wünsche mir, dass jemand genau an dieser Stelle in diesen Podcast reingeschalten hat. Wenn du das, dann mach das.
Ja, wenn du das, dann mach das. Aber das hat mich damals so fasziniert, weil ich kannte sowas in dieser Richtung ja schon mal überhaupt nicht. So in dem Alter 2009 war ich 9 oder 10 Jahre alt. Da habe ich noch nie ans Programmieren gedacht.
Und dann versteht man es dadurch. Und denkst du, dass wie heißt das?
Spielestudio.
Einfach nur Spielestudio?
Einfach nur Spielestudio. Dieser Name ist unfassbar unspektakulär.
Ja, aber vielleicht ist er ja auch exakt das. Kann man damit dann, also weißt du das, ob man da irgendwie dann vollständige Spiele auch in den Store packen kann oder so? Da gibt's doch bestimmt dann, also eine Funktion zum Teilen der Spiele gibt's sicher.
Das ist das nächste Ding, was ich mich da gefragt habe, weil Mario Maker hat's ja vorgemacht oder die Community von Mario Maker viel mehr. Die haben ja unfassbar viele Level erstellt und dann geteilt, die teilweise unfassbar kreativ oder bockschwer oder einfach nur lustig waren. Und wenn du den Leuten dann noch viel größere Sandkasten gibst, was machen die damit? Ich bin kein Nintendo-Gamer. Ich besitze auch keine Switch. Ich finde es nur so unfassbar interessant, wenn Nintendo wieder eins von seinen kleinen Experimenten anfängt. Und dieses Experiment ist so unfassbar vielversprechend für mich, weil ich halt einfach Bock habe, diese Kreationen zu sehen, die Leute da erstellen. Und ich hoffe inständig, dass es da eine Teilenfunktion geben wird, mit der du das dann rausblasen kannst. Ich bin mir auch schon fast sicher, aber wie gesagt, ich weiß es nicht genau und will nichts Falsches sagen.
Ja, natürlich. Wissen tun wir es nicht. Das behalten wir aber auf jeden Fall auch mal im Blick. Bei Dreams konnte man ja auch so unheimlich tolle Sachen erstellen.
Genau, deswegen wollte ich auch mal fragen, hast du denn schon mal so ein Ich-baue-mir-mein-eigenes-Ding-Spiel gespielt?
Nee, aber ich habe schon Spiele programmiert. Ich habe den Schritt übersprungen, ich bin dann direkt zum Programmieren über.
Aber ich habe mir das hält mir ein Spiel ein. Das ist in meiner Steam-Bibliothek.
Ja, gefällt's dir denn?
Ja, tatsächlich. Also ich mag das Konzept. Es ist halt kein Spiel, was man 400 Stunden spielt.
Nee, nicht unbedingt. Bis auf man wird ziemlich hooked dann und spielt dann doch mal ein bisschen, um Highscores zu knacken.
Ja, natürlich. Ich wollte aber jetzt das Sprungbrett für schamlose Eigenwerbung erschaffen.
Hashtag Werbung. One Jump auf Steam, schaut euch gerne mal an. Mein Spiel ist nur ein kleiner Plattformer, wenn man so möchte, in dem es nur darum geht, den höchsten Highscore zu kriegen. Man kann ihn entweder alleine spielen und dann halt Online-Leaderboard hochklettern, wenn man gut ist, oder man spielt halt lokal 1 gegen 1. Und es heißt One Jump, weil man nur einen Sprung hat. Ja, wenn man den Sprung verkackt, dann hat man was zu befürchten. Also ganz minimalistische Grafik, es sind Blöcke. Ja. Leute, erwartet bitte nicht zu viel, okay?
Aber man sollte vielleicht noch dazu sagen, es ist kostenlos.
Nee, es ist nicht kostenlos.
Nicht?
Es kostet, glaube ich, 1 Euro. Es kostet weniger als 1 Euro.
Du hattest eine kostenlose Phase am Anfang gehabt, kann das sein?
Auch das nicht, aber ich hatte eine Rabattphase für 50 Cent oder so. Ich weiß nicht, ich wollte halt, um ein Spiel auf Steam zu veröffentlichen, musst du eine gewisse Gebühr bezahlen. Und damit ich diese Gebühr irgendwann wieder rein habe, habe ich den Preis immerhin so ein bisschen auf was gesetzt. Auf den niedrigsten Preis, glaube ich, den man setzen kann.
Oder so in der Richtung. Wie hoch ist diese Gebühr?
Das sind 100 Euro. Und sobald man 100 Euro wieder eingenommen hat, kriegt man die dann wieder zurück, soweit ich das richtig verstanden habe. Ich wollte es einfach mal machen. Das war so ein Projekt, wo ich gedacht habe, schaffe ich ein Spiel, so simpel es auch sein mag, denn es ist schwierig, ein Spiel komplett fertig zu machen, schaffe ich es, Steam-Features zu implementieren, wie Errungenschaften, Cloud-Saves und so weiter, Controller-Steuerung, allen Kram, auf Steam, wirklich auf der Plattform Steam zu veröffentlichen, fertig, ohne Bugs, in einem kompletten Zustand, und ich habe es geschafft, das Ziel erreicht, bin total zufrieden damit. Und natürlich ist das kein AAA-Game, das sollte es aber auch nie werden, und deswegen auch der Preis so sehr gering.
Cooles Projekt auf jeden Fall.
Danke.
Hat mir auch damals schon sehr gefallen.
Ist man mal wieder cool auf Partys, so zu zweit.
Auf jeden Fall. Was auch ein sehr, sehr cooles und verstörendes Projekt ist, ist das nächste Spiel, was ich mitgebracht habe. Und zwar habe ich mir kurz vor der Podcast-Aufnahme ein Video angeguckt vom Kanal Game Theory. Der wird dir sicherlich was sagen. Und auf Game Theory wurde ein Spiel diskutiert, das heißt Only Cans First Date. Klar, eine Anlehnung an OnlyFans und First Date und hast du nicht gesehen. Und ich lese dir mal kurz ein paar Sachen aus der Produktbeschreibung von OnlyCans vor. Unnecessarily high quality cans. All colors, sizes, tastes and accessories. Tasty and tasteful canned drink erotica. Corporate drama, family tragedy, greed, love, passion, photography und one-handed gameplay available. So, Felix, was ist das für ein Spiel?
Ich würde sagen, das ist wie Hateful Boyfriend, wo es ja um Dating geht mit Tauben dann, mit Vögeln.
Ja.
Mit Vögeln einfach im Generell. Ja. Aber man weiß schon, was eigentlich dahinter steckt, so ein bisschen oder so. War das nicht für Hateful Boyfriend?
Hateful Boyfriend müsste dieses Tauben-Game sein. Also Vogel-Game.
Und ungefähr so stelle ich mir das auch vor. Es ist sowas wie OnlyFans, so ein Social-Media-Game, so eine Gamification, wie YouTubers live, Streamers live oder sowas. Und aber man ist eine Kanne Also ein Can, wie
eine Dose.
Eine Dose, genau.
So ist es leider nicht.
Oh, Johannes, jetzt habe ich Bock da drauf. Was ist es denn?
Es ist ein Spiel, wo du wirklich einfach nur grafisch wirklich sehr schön hergestellt, sehr schön dargestellt, so Blechdosen hast, Getränkedosen von der Firma SHIZE. Scheiße klingt komisch.
Cheese.
Ich glaube im Englischen haben sie es Cheese genannt. Auf jeden Fall, diese Dosen musst du mit Wasser besprühen. Das ist quasi so ein Rhythmus-Game. Du musst quasi immer im richtigen Moment sprühen, dass sie schön mit Wasser besprüht sind, wie die ganzen Getränkedosen in der Werbung immer. Und dabei kannst du Fotos machen von den Dosen und dabei stöhnen diese Dosen, weil sie das so unfassbar geil finden. Und nach 45 Sekunden ist die Runde vorbei und die Dose fängt an abzuspritzen. Also sie geht auf und dann läuft Getränk raus. Und dieses Spiel endet dann, also wenn du deine Runde, also die Runde endet dann halt damit, dass du einen gewissen Score erreicht hast. Und wenn du deinen Score erreicht hast, kannst du die nächste Dose freischalten, die du fotografieren kannst. Das klingt jetzt erstmal nach einem weirden Spiel. So. Allerdings habe ich mir heute eine Game Theory angeguckt vom gleichnamigen Kanal Game Theory, der dann quasi was dazu gemacht hat, dass dieses Spiel gar kein Erotikspiel ist. Oder zumindest kein Meme-Spiel oder nicht nur.
Ja, weil das wollte ich gerade sagen. An sich lustig, ich würde sicherlich auch spaßig finden, das zu spielen, aber das ist doch eher so ein bisschen Meme. Einfach nur lustig.
Genau, das dachte ich im ersten Moment auch. Aber was, wenn ich dir sage, dass es ein Horrorspiel ist?
Oh, jetzt hast du mein Interesse.
Und dass das eine krasse Lore hat.
Jetzt? Warum hast du damit nicht angefangen?
Weil ich den Spannungsbogen so gering wie möglich halten wollte.
Okay. Nicht
oder schlecht. Oder den Moment der Überraschung. Denn, ich fasse es mal ganz grob zusammen, weil ich dich auch nicht absolut spoilern will, falls du es spielen willst. Mhm. Also wer dieses Spiel noch spielen will und die Story erleben will und sich eine Story angucken will, indem man sich die ganzen Beschreibungen von den Dosen durchliest.
Das hört sich jetzt doch sehr ironisch an.
Den möchte ich, der soll jetzt bitte zum nächsten Punkt, zum nächsten Tagesordnungspunkt springen, denn es ist schon fast das Ende, weil es die letzte Dose ist, die du freischalten kannst. Du hast dann quasi so ein Ding, das sieht aus, wie als hätte jemand eine Dose mit Haut bespannt und mit Haaren bespickt und das Ding hat auch ein Auge und nicht wie die anderen Dosen, die halt anfangen, dich vollzustöhnen, während du sie bespritzt, redet das Ding mit dir in einer unfassbar ekligen hohen Stimme. Ist was ganz Gruseliges. Und das sagt dann sowas wie Papa oder ich werde die Firma gut vertreten oder irgend so ein Scheiß. Und John Scheiß der Dritte, liest man dann nämlich aus der Produktbeschreibung raus, das war der Besitzer der Firma, hat wohl mit dieser Dose seinen Sohn wiederbelebt, der im frühen Alter verstorben ist und hat quasi eine Mensch-Cola-Symbiose geschaffen, die es seinem Sohn ermöglicht hat, zurück ins Leben zu finden. Es ist sehr weird. Und wenn man sich das Video anguckt, die gehen da auch noch viel tiefer in die Lore rein und das ist so gruselig und so unangenehm, aber auch gleichzeitig so interessant. Und
das hört sich ja schon fast eher wieder nach Creepypasta an und macht das, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich jetzt nur vom Reinhören macht das Spiel für mich jetzt nicht besser. Das hört sich immer noch nach reinem Meme an. Also das hört sich nur an, als ob sie, ja, guck mal, wir haben hier dieses lustige Spiel, aber hier ist noch eine Creepypasta mit.
Ja, das finde ich aber auch cool.
Ja, weil ist ja nicht schlimm, ich beschwere mich nicht.
Es ist halt ein weiteres Internetphänomen, was da in diesem Spiel mit verwurstet wurde.
Ja.
Und diese Creepypasta erwartet man halt auch bei dem Spiel überhaupt nicht. Da gibt's dann wahrscheinlich Leute, die sich dieses Spiel besorgt haben, das gerade leider nicht auf Steam ist, aber auf itch.io verfügbar ist. Die Seite verlinken wir dann natürlich wieder unten.
Ein Trailer hast du sicherlich auch dafür oder das Video von Game Theory. Irgendwas verlinkt Johannes.
Das Video von Game Theory werden wir auch verlinken. Genau. Da ist die Story ganz gut zusammengefasst und sie ist wirklich interessant. Ich würde euch eher empfehlen, guckt euch das Video an, gebt euch diese interessante Story, weil sie wirklich abgefahren und abgefuckt ist. ich weiß nicht, ob man das Spiel spielen muss, aber ich fand es halt einfach cool, dieses Spiel, das unter der Schicht einfach was, unter der ersten Schicht was komplett anderes ist.
Du hast mir schon verraten, was du denn heute empfehlen möchtest für ein Spiel. Und ich habe extra gesagt, ich nehme mich heute zurück, weil deine Spielempfehlung soll auch meine heute sein.
Ach so.
Ja.
Ach so.
Um was handelt es sich denn?
Es handelt sich um Besiege. Ich bin nämlich, wo ich auf diese ganze Programmier-dein-Spiel-selber-Geschichte gestoßen bin, ist mir ein Spiel in Sinn gekommen, was ich auch schon ein paar Stunden gespielt habe. Und das heißt Besiege. Es ist ein Sandbox-Rätsel-Game mit Mittelalter-Setting, wo man immer vor verschiedene Aufgaben gestellt wird und quasi so Da Vinci-mäßige Todesmaschinen bauen muss, um halt gewisse Ziele zu erfüllen. Sowas wie reiß eine Burgmauer ein, fliege durch die Luft und schieße 20 Ballons ab.
Teilweise muss man auch Sachen einsammeln oder so.
Genau, teilweise muss man auch Sachen einsammeln. Man kann auch richtig schön splattermäßig irgendwelche kleinen Männchen oder Schafe zerlegen. Eine Quest, da hat man einfach nur einen Möwenschwarm, der übelst weit hoch über dem Boden kreist und Ziel ist es einfach, alle Möwen zu zerschreddern. Und das Tolle an diesem Spiel ist, wenn man sich da ein bisschen eingearbeitet hat, kann man richtig komplexe Maschinen bauen. Ich habe zum Beispiel mal ein Katapult gebaut, ein Trebuchet, das sich selbst nachladen konnte auf einen Tastendruck. Habe ich quasi mit ganz vielen Timern und ganz vielen Sachen hintereinander gebastelt, dass ich eine Taste drücken musste und da hat das Ding dann eine Kugel genommen, hat die angehoben, hat die in den Korb reingelegt und losgelassen und dann konnte ich mit einem anderen Knopf, konnte ich es dann abfeuern. Das ist schon ziemlich cool, vor allem, weil ihr beim Bau von euren Geräten auch drauf achten müsst, dass das Ganze statisch einigermaßen stabil ist.
Genau, werdet ja auch angegriffen.
Genau, ihr werdet auch angegriffen in manchen Maps und die Dinger können halt auch durch die Belastung einfach kaputt gehen. Das heißt, wenn ihr zu viel Vortrieb habt oder euer Katapult zu stark schießt und ihr nur so eine ganz kleine Aufhängung dafür gebaut habt, dann zerlegt euch das halt beim ersten Schuss.
Genau, es macht wirklich Spaß, einfach diese Sachen zu bauen, sich kreativ da ein bisschen auszulassen und zu gucken, was könnte ich im Mittelalter so für coole Sachen bauen. Und man kann ein bisschen Programmierlogik und so weiter mit reinbringen. Also man kann da so Sensoren anbringen und so weiter. Das ist dann schon das erweiterte Gameplay, würde ich fast sagen. Aber grundlegend ist es eigentlich relativ simpel und man arbeitet sich dann stückweise vor und baut immer komplexere Maschinen, um die schwerer werdenden Aufgaben zu erfüllen. Und ich habe tatsächlich alles durch, bis auf das letzte Level. Das hebe ich mir nämlich auf für einen ganz besonderen Tag, an dem ich dann wirklich mal sage, ach, heute mal den ganzen Vormittag nochmal einmal in Besiege reingucken. Ich habe es mir wirklich übrig gelassen. Ich habe es teilweise auch mal gestreamt und so. Es hat wirklich so Spaß gemacht. Aber weil es keine DLCs oder so gibt, habe ich dann gedacht, das letzte Level, das hebst du dir auch für einen schönen Vormittag irgendwann mal oder Nachmittag.
Ich bin tatsächlich noch nicht so weit. Ich bin bei einem der ersten Level, wo man ein Fluggerät bauen muss. Und daran bin ich gerade noch am Optimieren, weil ich möchte die Level natürlich auch immer perfekt abschließen.
Ja, natürlich.
Und ich habe zwar eine Flugmaschine gebaut, die da durchkommt. Das war so ein Ding, quasi so ein Heißluftballon-Verschnitt mit Propeller hinten dran. Allerdings habe ich damit nicht das Level perfekt abgeschlossen, mit perfekter Punktzahl. Jetzt will ich nochmal. Weil ich habe auch schon ältere Level einfach nochmal gespielt, weil ich zum Beispiel einfach neue Sachen ausprobieren wollte. Sowas wie, okay, ich habe das Level geschafft, aber mein Fahrzeug ist dabei kaputt gegangen. Schaffe ich es vielleicht, ein Fahrzeug zu bauen, was das Level übersteht und danach noch komplett heile ist und sowas?
Ja, das ist das Coole. Besiege lädt wirklich dazu ein, sich noch weiter auszuprobieren. Ich kann auch sehr den Besiege Reddit empfehlen, den Subreddit. Da werden auch ganz fantastische Kreationen geteilt immer. Also das ist wirklich ein Spiel, wo man sich austoben kann und das auch will. Und das Spaß macht. Deswegen ist das heute unsere Empfehlung für euch.
Ja, wir müssen vielleicht noch dazu sagen, Felix hat gemeint, man kann Programmierlogik anwenden und ich habe ja auch von den komplexen Maschinen erzählt. Das ist natürlich kein Muss. Also wenn ihr euch nicht bis ins kleinste Detail damit auseinandersetzen wollt, könnt ihr euch das Spiel trotzdem angucken und damit Spaß haben, weil ihr halt einfach tolle Maschinchen bauen könnt.
Genau, das ist dann nur das Erweiterte. Irgendwann hat man da mal Lust zu sagen, kann ich vielleicht dieses Rad da invertieren? Kann ich machen, dass sich da oder kann ich machen, dass das sich von einer anderen Taste ansteuern lässt oder so? Und das ist alles ganz nutzerfreundlich und super einfach gelöst. Ihr müsst da nicht in Code schreiben oder so. Das meinte ich natürlich nicht. Aber es gibt halt es gibt halt so Sensoren. Ey, ich bin ein Luftschiff, oh, ich bin nah am Boden, das sehe ich, ich bin 10 Meter vom Boden entfernt, dann starte ich jetzt alle meine Rotoren, um wieder nach oben zu gehen. Sowas kann man da ganz einfach gestalten.
Genau.
Ja, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart und zugehört habt. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie uns. Lasst uns gerne ein Like da und ein Abo, falls ihr das auf einer Podcast-Plattform hört, wo man das machen kann. Auch gerne eine Bewertung. Ja, auch gerne eine Bewertung, Kommentare, freut uns immer sehr.
Habt einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Und
danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.